SWR 2 Forum.
Sehnsucht nach dem Zaren, Russland zwischen Patriotismus und Propaganda. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Sie kamen im Dunkeln und richteten ein Blutbad an. In der Nacht auf den 17. Juli vor genau 100 Jahren dringt ein Killerkommando der Bolschewiki in das Haus des russischen Zaren Nikolaus II. Ein und ermordet ihn, seine Frau und ihre 5 Kinder auf bestialische Weise. Die Mörder verbrennen die Leichen und verscharren sie im Wald. Nichts und niemand soll nach dem Willen von Revolutionsführer Lenin an die 3 Jahrhunderte während der Herrschaft der verhassten Romanow-Dynastie erinnern. Das ungeheuerliche Verbrechen sorgte 1918 weltweit für Entsetzen. 100 Jahre nach der Tat forcieren Politik und Kirche das Andenken an den letzten Zaren und die tausendjährige Zarentradition, die für das heilige Russland und seine Unabhängigkeit vom vermeintlich wesensfremden Westen steht. Wie präsent ist der historisch glücklose Nikolaus II. In der russischen Erinnerung? Welche Geschichtspolitik verfolgt der Kreml, wenn er den Glanz der Zarenzeit beschwört? Und muss vor diesem Hintergrund das heutige Treffen zwischen dem Traditionalisten Wladimir Putin und dem Self-Made-Man Donald Trump nicht wie ein Clash of Cultures wirken? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Ich begrüße Professor Nikolaus Katzer. Er ist Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau. Herr Katzer, was fasziniert die Russen an ihrem letzten Zaren 100 Jahre nach seiner Ermordung?
Vor allem ist man beeinflusst durch ein Ereignis, das jahrzehntelang kein Gegenstand der Geschichtswissenschaft, der Geschichtspolitik in der Sowjetunion gewesen ist. Man wird mit etwas konfrontiert, was sehr unmittelbar auf auch die emotionale Seite der Zeitgenossen heute wirkt. Und von daher ist dieses Ereignis vom Juli 1918 durchaus sehr nah, sehr gegenwärtig. Man erlebt es sehr viel unmittelbarer als Ereignisse, über die man häufig in den Geschichtsbüchern erfahren hat.
Wenn Sie von der emotionalen Wahrnehmung sprechen, was verbinden denn die Russen heute in erster Linie mit der Zarenzeit insgesamt?
Natürlich ist das Wissen über die Jahrhunderte der Romanow-Herrschaft rudimentär. Man verbindet vor allem eine glanzvolle Zeit, eine Zeit, als Russland Großmacht gewesen ist, angesehen in der europäischen Staatenpolitik. Man verbindet auch mit dem letzten Zaren vor allem ein Imperium, das auf dem Sprung in die Moderne war, obwohl dieser Zar eher ein Anhänger einer traditionalistischen, monarchistischen Politik gewesen ist.
Katja Gloger ist zu Gast heute im Forum, Autorin zahlreicher Bücher über Russland und langjährige Russland-Korrespondentin des Stern. Frau Gloger, Sie haben eben in einer Stern-Reportage beschrieben, wie zehntausende Menschen jährlich am Jahrestag der Ermordung der Zarenfamilie an ihr Grab pilgern. Das ist heute ein Kloster in der Nähe von Jekaterinburg, dem Ort des Verbrechens. Dieses Jahr, schreiben Sie, wurden noch viel mehr Menschen erwartet. Wen zieht es dorthin und warum?
Natürlich zieht es Gläubige dorthin, Anhänger einer traditionellen Form, wenn man das so sagen darf, der russischen Orthodoxie. Die russische Orthodoxie hat Jekaterinburg und vor allen Dingen dieses Jahr, den 100. Jahrestag der Ermordung, ja schon zu einem zentralen Gedenktag auch in ihrem Jahreskalender erklärt. Und so werden in dieser Nacht, also heute Nacht, Zehntausende, möglicherweise sogar bis zu 100.000 Gläubige erwartet, die den rund 20 Kilometer langen Weg aus dem Zentrum von Jekaterinburg zu jenem kleinen Kloster gehen, an dem die erste Grabesstätte der ermordeten Zarenfamilie gewesen ist.
Würden Sie sagen, es gibt eine Art Zarenrenaissance in Russland?
Die Menschen, wie es Professor Katzer sagte, sie sind durchaus fasziniert von jenem imperialen Glanz und der tiefen Gläubigkeit, zumindest wurde es immer so dargestellt, des Zaren, seiner Frau und der 5 Kinder, engelsgleich, die Töchter, krank und stets opferbereit, der Zarensohn, also eine Familie, die sich ganz in den Dienst Gottes und des russischen Imperiums gestellt hat. Das ist durchaus faszinierend für viele.
Mein dritter Gast, Professor Jörg Barbarowski, Osteuropa-Historiker an der Humboldt-Universität Berlin. Ja, Herr Barbarowski, mir ist eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr begegnet, die besagt, fast die Hälfte aller Russen beurteilt Nikolaus II. Heute positiv. Ist das reine Nostalgie, vielleicht sogar Geschichtskitsch, oder steht dahinter eine echte politische Sehnsucht?
Herrschaft, die sich legitimieren will, muss sich in der Regel, das ist überall so, deshalb sehe ich das etwas nüchterner, auf Tradition berufen. Es hat keinen Sinn, mit Verfassung und Gesetzen sozusagen Einheit zu stiften, wenn man sie haben will. Und wenn man sich auf Tradition beruft, dann braucht man für Tradition, damit sie nicht abstrakt bleibt, braucht man Anknüpfungspunkte, Zugangspunkte. Und diese Zugangspunkte sind Personen. Und weil die Revolution des Jahres 1917 heute dafür steht, das Imperium und seine Stabilität erschüttert zu haben, kann man im Umkehrschluss sagen, dann ist der Zar, und zwar der letzte, der der Revolution zum Opfer fiel, die Figur, der Zugangspunkt, über die man Tradition herstellen kann. Man muss gar nicht viel wissen über den Zaren. Und die meisten Russen, wie Herr Katzer ja schon gesagt hat, haben nur rudimentäre Kenntnisse darüber. Man muss also gar nicht viel wissen, um gleichwohl den Zaren und eine Person, die Tradition verkörpert, was ja die Monarchie grundsätzlich tut, für die Stabilisierung von Herrschaft zu instrumentalisieren.
Da sind wir also schon mittendrin im Thema Geschichtspolitik. Wir haben ja bisher hauptsächlich über die Wahrnehmung der Zarentradition des letzten Zaren in Russland allgemein gesprochen. Herr Kanzler, Sie leben und arbeiten in Moskau. Gibt es 100 Jahre nach dem Zarenmord ein so etwas wie ein offizielles Gedenken von Seiten auch des Kremls organisiert?
Was die Revolution betrifft, das haben wir im letzten Jahr erlebt, dass es natürlich eine offizielle Kommission gegeben hat, die eine ganze Reihe von Veranstaltungen organisiert hat. Beim Zarenmord ist es natürlich etwas komplizierter. Frau Kloger hat auf die bevorstehenden Pilgerscharen hingewiesen. Ein offizielles Gedenken ist deutlich schwieriger zu inszenieren, denn es gibt durchaus auch unterschiedliche Einstellungen in der Kirche und in der Politik. Zu diesem Zarenmord. Wie wir wissen, sind zwei der Kinder des Zaren erst auf eine private Initiative hin entdeckt worden bei Ausgrabungen. Das heißt, die Feierlichkeiten, die in Petersburg in der Peter- und Pauls-Festung stattgefunden haben zur endgültigen Grablegung der Zarenfamilie, sind quasi unvollständig gewesen. Und in der orthodoxen Kirche ist man uneins, ob man überhaupt die Gebeine, die Reste, die noch aufgefunden wurden, für authentisch halten soll oder nicht. Also insofern in diesem Fall ist ein offizielles Gedenken kompliziert.
Die russische orthodoxe Kirche, wir haben es noch nicht explizit erwähnt, hat die Zarenfamilie im Jahr 2000 heilig gesprochen. Und seither betont die Kirche die traditionelle, die immerwährende mystische Verbindung zwischen Herrscher und Volk in Russland. Herr Barbarowski, was ist denn die Botschaft?
Ja, die Botschaft ist eine, die die orthodoxe Kirche seit Peter dem Großen verkündet, dass nämlich die Kirche ein Teil der Staatsräson ist. Das ist ja sogar unter Stalin so gewesen. Und die Kirche inszeniert sich jetzt wieder als eine Legitimationsinstanz für staatliche Herrschaft. Und sie greift eben auf bekannte Muster und Modelle zurück, die in der Bevölkerung abgerufen werden können. Nichts weiter ist es also. Es ist nichts Überraschendes, wie ich finde.
Hat der Kreml denn überhaupt ein Interesse an einer kritischen Debatte über den letzten russischen Zaren? Oder ist man da ganz froh, dass die russisch-orthodoxe Kirche im Grunde genommen das Andenken an den letzten Zaren vereinnahmt hat in den letzten Jahren?
Wir sprachen eben über Tradition. Herr Barbarowski brachte das Wort auf. Tradition anknüpfen an Geschichte. Tradition, die natürlich immer auch Herrschaft und Macht legitimiert. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Tradition mit Fakten operiert und nicht nur mit PR, mit Polit-PR. Polittechnologie heißt es ja, sagen in bester sowjetischer Tradition bis heute in Russland. und einer Tendenz, die ich mit Sorge betrachte, nämlich der zunehmenden, ich würde es mal so nennen, Patriotisierung von Geschichte. Patriotisierung für ein Massenpublikum, nicht für die Experten, die Fachleute, die Historiker, aber für all die vielen Menschen, die Russland dann doch eher als Opfer der Aggression feindlich gesinnter Mächte, im Zweifel auch von denen aus dem Westen sehen und den Zaren, im Übrigen auch Zar Nikolaus II., in diesem Zusammenhang als Symbol für ein geschundenes, ewig geplagtes Russland, Verantwortung für Geschichte, Faktizität von Geschichte, wird damit mehr und mehr zur Seite gedrängt und so entsteht ein Bild hochemotional, mit dem man in Wahrheit schwer, auf Dauer schwer umgehen kann.
Wenn ich mich da vielleicht mal ganz kurz noch mal einschalten darf, damit ich nicht missverstanden werde. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass das den Fakten entspricht, was da geschieht. Aber das ist ja nun gerade Bestandteil von Mythen, dass Mythen die Welt so beschreiben, wie sie sein soll, damit der Mythos Einheit und Zusammenhalt stiftet. Und die Historiker, die arbeiten am Zerstörung, an der Zerstörung des Mythos. Das ist das, was wir immer tun, indem wir Fakten sammeln und sie interpretieren. Aber alle Gemeinschaftsvorstellungen, alle Traditionen beruhen darauf, dass wir Wichtiges vergessen haben. Wenn wir heute über Europa als dem Kontinent der Vielfalt, der Toleranz sprechen, dann vergessen wir 12 Jahre schlimmster Barbarei mitten in Europa. Das ist sozusagen der Preis, der gezahlt werden muss, wenn man Tradition begründen will. Man muss dann vergessen.
Ich würde auch sagen, wir haben im vergangenen Jahr geglaubt, dass die Revolution ein kritischer Punkt der Geschichtspolitik werden könnte. Sie war es, aber dieses Jubiläum ist eigentlich einigermaßen reibungslos über die Bühne gegangen. Ich denke, der Zarenmord, wenn man ihn sich ernsthaft vornimmt, ist eher ein Lackmustest für die Geschichtspolitik, weil es hier natürlich einmal darum geht, dass man ein Erbe, ein monarchisches Erbe integrieren möchte und zugleich begründen muss, warum die Zarenfamilie auf diese Weise vernichtet worden ist, ohne ein Tribunal, das zeitweise geplant war, aber dann eben doch ausfiel. Also insofern, je nachdem, wie man sich diesem Geschehen in Jekaterinburg 1918 zuwendet, kommt man zu sehr unterschiedlichen und natürlich vor allem zu sehr widersprüchlichen Ergebnissen.
Herr Barbarowski hat ebenso schön davon gesprochen, wie Mythen gesucht, wie sie benutzt werden. Ich will ein Beispiel geben. Die junge russische Duma-Abgeordnete Natalia Poklonskaja behauptet, sie empfange Jenseitsbotschaften von Nikolaus II. Eine Büste des Zaren in der Kapelle ihrer Behörde haben im Februar vergangenen Jahres, also 100 Jahre nach der Abdankung des Zaren, Tränen geweint und durch dieses Wunder, wie sie sagt, weise der heilig gesprochene Herrscher seiner Heimat den Weg in die Zukunft. Klingt wie eine Posse. Nicht alle Russen haben darüber gelacht. Was passiert da gerade?
Das ist eine besondere Form natürlich der Verehrung. Wir finden solche Phänomene auch in anderen Konfessionen oder Religionen. Der Fall Poklonskaja ist sicherlich besonders interessant. Sie ist ja vorher Staatsanwältin auf der Krim gewesen, dann dort aber wieder abgelöst worden und nun Duma-Abgeordnete. Sie hat ganz offenkundig ein sehr emotionales und persönliches Verhältnis zum Zaren, zur Zarenfamilie. Schon in ihrem Amtszimmer auf der Krim hingen Zarenporträts Nikolaus II. Ich würde sagen, dieses Beispiel steht nicht repräsentativ. Ich würde sagen, die Gläubigen, die heute Nacht in Jekaterinburg auf die Prozession gehen werden, die haben sozusagen ihre Form des Umgangs mit der Vergangenheit gefunden. Aber das spricht natürlich nicht für eine kritische Auseinandersetzung mit ihr, sondern das ist eher eine fromme Begegnung mit einem Erbe, das man ansonsten offenkundig schwer bewältigen kann.
Es spricht ja auch vergleichsweise wenig dafür, im Moment zumindest, dass der Kreml, man bezieht es ja dann immer sehr schnell auf den russischen Präsidenten persönlich, aber dass der Kreml an den Zarenmord und die verschiedenen Verschwörungstheorien, Mystifizierungen, die sich darum ranken, wirklich für aktuelle Politik nutzen möchte. In den Gesprächen, die ich führen konnte, habe ich öfter gehört, dass Präsident Putin eigentlich vergleichsweise wenig mit Nikolai II. In irgendeiner Form identifiziert werden möchte, den er doch offensichtlich als eher unentschlossenen, schwachen Herrscher gar nicht als wahre Führungspersönlichkeit sah.
Ich glaube, da sind sich die Historiker einig, nicht? Entschuldigung, ich glaube, da sind sich die Historiker natürlich einig.
Genau,
und symbolisch dafür war ja auch sein Besuch auf der Krim zur Einweihung eines Denkmals für Nikolais Vater, Alexander III., also jenen so mächtigen Mann, der Russland mit harter Hand regierte und von dem ja der sinnträchtige Satz stammen soll, dass Russland keine Freunde habe, außer seiner Armee und seiner Flotte. So zumindest ist es überliefert.
Ja, dann lassen Sie uns doch vielleicht kurz 100 Jahre zurückschauen. Einmal diesen Mann kurz skizzieren, den heute viele in Russland verehren. Nikolaus II. Hat ja in den vergangenen Jahren, wir haben es gerade gehört, eine doch erstaunliche Wandlung vollzogen. Der letzte Zar war für seine Zeitgenossen, ist heute für die Historiker ein glückloser Herrscher, ja ein realitätsferner, zaudernder Monarch, der sich dringenden Reformen verweigert hat, der die russische Niederlage im Ersten Weltkrieg mit zu verantworten hat, in dem 10 Millionen Soldaten den Tod fanden. Weitere Millionen Menschen sind dann im Bürgerkrieg nach 1917 gestorben. Ein Regent, der nie einer sein wollte und der lieber in der Bibel las oder sich mit seinem Cousin, dem deutschen Kaiser Wilhelm II., über die Schnitte schöner Uniformen austauschte, als Politik für sein Volk zu machen. Das zumindest habe ich irgendwo auch noch gelesen. Herr Barbarowski, stimmt dieses düstere Bild oder ist es doch jetzt allzu schwarz gemalt?
Nein, Nikolai II. War ja zunächst, also man kann ja nicht sagen, dass das ein Idiot war. Das ist ein Bild, das die Bolschewiken später in die Welt gesetzt haben. Der Mann war nicht eine tragische Figur. Auf der einen Seite jemand, der eigentlich gar nicht bestimmt war, Zar zu werden, es dann aber werden musste, weil der Bruder starb, der überfordert war mit dieser Rolle. Zugleich aber, weil er sozusagen am Vaterkomplex litt, an dem mächtigen Alexander III., der diese Rolle des Autokraten ausführen konnte, wollte er unbedingt an der Selbstherrschaft festhalten. Und in der Revolution von 1905, als der Premierminister Witte ihn versuchte, auf eine konstitutionelle Ordnung zu verpflichten, lehnte der Zar das ab, sodass die Verfassung und das Parlament vom Autokraten und Selbstherrscher gestiftet wurden. Das Tragische an der Figur war, dass Nikolai II. Selbstherrscher sein wollte, aber die Funktion des Selbstherrschers nicht ausführen wollte. Er traf keine Entscheidungen. Und das war, als er dann 1915 den Oberbefehl über die Armee übernahm und damit auch noch seinen Namen mit den Niederlagen verknüpfte, natürlich fatal. Und die Folge dieser Entschlusslosigkeit war, dass alle möglichen verschiedenen Gruppen, die etwas erreichen wollten, sich zum Mittel der Hofintrige greifen mussten. Dass also alle möglichen Gruppen am Hof intrigierten, aber nicht viel erreichten, weil der Zar am Ende Entscheidungen nicht traf. Und hätte er sie früher getroffen und wäre er ein konstitutioneller Monarch geworden, diese Möglichkeit bestand ja mehrfach, dann wäre er vielleicht eine ganz gute Partie gewesen, weil er ein Mann von feinen Manieren war, ein höflicher Monarch, also hatte alle diese Eigenschaften, die für einen konstitutionellen Monarchen ja geeignet gewesen wären. Aber als Selbstherrscher, als Autokrat war ja eine Fehlbesetzung.
Ich würde auch meinen, dass wenn wir von der Schwäche im Russland vor dem Ersten Weltkrieg sprechen, wir das nicht nur auf die Person des Autokraten reduzieren sollten. Immerhin hat sich Russland in dieser Zeit grundlegend gewandelt, auch das erzwungene Zugeständnis, eine Verfassung und ein Parlament zuzulassen, ist ein Zeichen dieses Wandels. In dem ökonomischen Bereich gab es grundlegende Veränderungen. Russland ist auf dem Sprung auch zu einer wirtschaftlichen Großmacht gewesen. Wenn wir also von der Schwäche in dieser Zeit sprechen, dann auch vor allem über den Unterbau, den die Monarchie besaß, die Schwäche oder Stärke einzelner Institutionen, einzelner Grundpfeiler der Herrschaft. Und wir sehen dann 1917 nach dem Februar vor allem, dass es einmal wenige entscheidungsfreudige Führungspersönlichkeiten gab, die die Krise im ersten Halbjahr 1917 mutig selbst in die Hand genommen hätten, und zum anderen, dass die Institutionen doch nicht die Stabilität und die Anerkennung in der Bevölkerung besaßen, die notwendig gewesen wären, diese revolutionäre Krise anders zu bewältigen, als wir sie dann erlebt haben. Mhm.
Und zur Tragik dieser Jahre gehört ja auch, dass während der Regierungszeit des jungen Zaren Nikolai II. Der große russische Reformer Pjotr Stolypin ja doch einige entscheidende Reformversuche zumindest auf den Weg gebracht hat, die strukturelle Rückständigkeit dieses russischen Imperiums, Vielvölkerimperiums aufzuholen, auch gegenüber den westlichen Staaten, konnte er nie wirklich konsequent durchsetzen und wurde ja dann letztlich auch Opfer eines Mordanschlags.
Das ist zweifellos alles richtig, aber ich würde noch mal auf die Frage von Herrn Papsch noch mal zurückkommen, ob nun diese Figur mit dafür verantwortlich ist.
Oder andersrum gefragt, also hätte womöglich ein stärkerer Monarch die Monarchie in welcher Variante auch immer retten können?
Es gibt an diese schöne Stelle in der Geschichte der russischen Revolution von Leo Trotzki. Und da schreibt Trotzki im ersten Kapitel, dass es zweifellos anders gelaufen wäre, hätte Alexander III. Weniger getrunken und länger gelebt. Und damit hat Trotzki, der sich selbst für den Repräsentanten der Weltgeschichte hielt, ziemlich deutlich gemacht, dass Revolutionen und ihr Erfolg, der Erfolg von Revolutionen auch davon abhängt, mit welchem Gegner sie es zu tun haben. Und das ist ein Strukturproblem gewesen, dass der Autokrat in jeder Frage das letzte Wort hatte, aber Nikolai II. Das letzte Wort nicht sprechen wollte. Und das ist tragisch gewesen.
SWR 2 Forum, heute zum Thema Sehnsucht nach dem Zaren, 100 Jahre nach dem Untergang des Zarenreichs. Da reden wir nicht einfach eben von einem Mord an Nikolaus II., sondern von der Auslöschung eines Herrscherhauses, dem Ende einer tausendjährigen Tradition in einer einzigen Nacht, eine Szene wie der Beginn in einem Tarantino-Film, Mann, Frau, Kinder, ein bestialisches Blutbad, niemand überlebt, nichts soll von dieser Familie übrig bleiben. Man weiß heute ziemlich genau, was damals geschah. Herr Barbarowski, die Frage, die sich stellt, man wusste um die Ungeheuerlichkeit dieses Verbrechens, dennoch haben die Bolschewiki nicht vor ihm zurückgeschreckt. Warum nicht? Weil, wie Sie eben sagten, der Gegner schlichtweg so schwach war?
Der Gegner war zu diesem Zeitpunkt ja nicht schwach, sondern im Jahr 1918 stand ganz in Frage, ob die Bolschewiki überleben würden. Sie brachten den Zaren also zu einem Zeitpunkt um, als ihre Herrschaft tatsächlich bedroht war. Sie hatten ja doch begriffen, dass die Herrscherfigur ein Symbol der Gegenrevolution sein könnte. Dabei hat die Gegenrevolution sich für den Zaren eigentlich gar nicht mehr interessiert. Aber sie hatten das begriffen, dass das so war. Und deshalb brachten sie ihn um. Sie sprachen zu Anfang der Sendung von der Empörung, die das im Ausland ausgelöst habe. Wenn man sich die Situation nach dem Ersten Weltkrieg anschaut, in Deutschland, in Großbritannien und in Frankreich, in anderen Ländern, dann waren überall die sozialistischen Bewegungen, die Arbeiterbewegung auf dem Vormarsch. Die haben sich für den Zaren und die Monarchie nicht besonders interessiert. Das ist auch ein Grund dafür gewesen, warum der Zar in Großbritannien kein Asyl gefunden hatte, weil die Regierung das am Ende ablehnte. Die Bolschewiken gingen erstens kein großes Risiko damit ein und sie nahmen der Konterrevolution einfach ein Symbol. Und deshalb haben sie es gemacht.
Ich glaube, als Ereignis, so furchtbar das klingt, stach der Mord an der Zarenfamilie, als Ereignis selbst, auch die Brutalität des Vorgehens, stach ja gar nicht so heraus aus der allgemeinen Situation. Was war denn Russland im Sommer 1918? Es war ja, Herr Barbarowski hat es, glaube ich, beschrieben, irgendwie menschenfeindliches Territorium. Ein vom Krieg irgendwie geschundenes Land, Millionen Flüchtlinge. Flüchtlinge. Der Bürgerkrieg hatte begonnen, marodierende Truppen, selbsternannte Reiterarmeen, die mordend und brandschatzend durch das Land zogen. Und Massenterror war von den Bolschewiki von Lenin als Mittel der Machtsicherung in bedrohten Zeiten ja erklärt worden.
Ja, unbedingt. Es gibt ja von dem, vielleicht ganz nur diesen einen Satz, weil ich den sehr schön finde, von Iwan Bunin, dem großen Schriftsteller, gibt es einen Satz in seinem Tagebuch, den er, als er sich in Odessa aufhielt, aufschrieb über die Bolschewiki: Wir können nicht so sein wie sie und deshalb ist es aus mit uns. Und genau das beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut.
Und er sagte, sie können dich töten wie einen Hund.
Ja, genau.
SWR 2 Forum, Sehnsucht nach dem Zaren, Russland zwischen Patriotismus und Propaganda, das ist heute unser Thema mit der Publizistin Katja Gloger und den Historikern Jörg Barberowski und Nikolaus Katzer. Und heute stellen wir fest, dass im Grunde genommen dieser Mord seit den 90er Jahren ja akribisch aufgearbeitet worden ist. Trotzdem scheint das Schlusskapitel in diesem Kriminalthriller, so kommt es einem vor, immer noch nicht geschrieben. Im vergangenen Jahr sind die Gebeine des Zaren und seiner Frau abermals exhumiert worden. Eine kirchliche Untersuchungskommission tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Frau Gloger, Sie schreiben, der Zarenmord wird 2018 zum Politikum, Gegenstand eines bizarr anmutenden Streits um die Herrschaft über die russische Erinnerung. Zitat Ende. Um was geht es? Und wer streitet da mit wem?
All das ist ja wirklich Stoff für ein Drehbuch, wirklich wie für Hollywood gemacht, nachdem man ja dann 1991 nun offiziell auch dann Gebeine der meisten Getöteten gefunden hatte, nach Moskau gebracht hatte und eine offizielle Untersuchungskommission gegründet hatte, die die Hintergründe aufklären sollte. Zu jener Zeit, als viele Menschen in Russland noch glaubten, dass man sich auf den Weg zu Demokratie begeben könne und dass eine gewisse Öffnung sagen, zu den Quellen der Geschichte, den auch schmerzhaften Wahrheiten über die eigene Geschichte, dass das ein notwendiger Weg dazu sei, die Archivrevolution, damals angeführt vom langjährigen Direktor des russischen Staatsarchivs Sergei Mironenko, die damals begann, ein Dokument nach dem anderen wurde freigegeben. Und auch der Zarenmord wurde akribisch untersucht, jahrelang. Und es war eigentlich kein Zweifel daran, dass es sich bei den Gebeinen oder den Überresten, die man ja in einer kleinen Grube auf einer Waldlichtung letztendlich gefunden hatte und den Überresten zweier weiterer Menschen im Jahre 2007 dann ganz in der Nähe, dass es sich um die Zarenfamilie und vier ermordete Bedienstete gehandelt hat. Die Kirche, aus Gründen, die selbst Experten, glaube ich, schwer nachvollziehbar sind, hat die Authentizität dieser Untersuchungsergebnisse bis heute nicht anerkannt und spricht ja nur von den sogenannten Jekaterinburger Überresten. Von dem, was ich weiß, ist viel Verschwörungstheorie dabei. Auch der Gedanke, ob es sich nicht doch um einen, Klammer auf, jüdischen, Klammer zu, Ritualmord gehandelt haben könnte, ob nicht vielleicht westliche, feindlich gesinnte Mächte dann doch in irgendeiner Form daran beteiligt gewesen sind, ob nicht diese Untersuchungskommission der 90er Jahre, also dieser liberalen, westlich orientierten 90er Jahre, ob die nicht willentlich Fehler gemacht habe, Fragezeichen?
Kurz und gut, Verschwörungstheorien ist das Stichwort, Herr Barowski, wie ordnen Sie das ein?
Ich kann das gar nicht einordnen, weil ich das überhaupt nicht verfolge und das auch nicht für besonders wichtig halte.
Sie haben die Diskussion um den Kinofilm Matilda verfolgt, nein, der neulich in Russland sich da ereignet hat. Ich will es kurz zusammenfassen. Der Film Matilda schildert eine voreheliche Liebesgeschichte des jungen Zaren Nikolaus II. Mit einer prima Ballerina, völlig fiktiv. Dennoch gab es in bestimmten Kreisen einen Sturmlauf wegen angeblicher Blasphemie, wegen der Verletzung patriotischer, religiöser Gefühle, von Verleumdung war die Rede und so weiter. Es gab einen Sprengstoffanschlag auf ein Kino. Der deutsche Hauptdarsteller Lars Eidinger wurde bedroht und kam deshalb gar nicht erst zur Premiere. Da sind wir wieder bei Natalia Poklonskaja. Sie war eine von mehreren Abgeordneten, die den Film verbieten lassen wollten. Geschichten. Herr Katzer, was haben Sie sich gedacht? Was hat sich da entladen?
Das ist moderne Bigotterie. Ich würde diese Ausschläge in der öffentlichen Debatte nicht wirklich als Maßstab für die Bewertung der gegenwärtigen Politik nehmen. Aber sie sind nun mal da. Das ist zweifellos der Fall. Aber ich denke, das sind vorübergehende Überreaktionen in diesem Zusammenhang. Wichtiger ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, die Auseinandersetzung mit der Lage am Vorabend des Weltkriegs, am Vorabend der Revolution und des Bürgerkriegs. Die Furcht vielleicht auch, die Politik könne in eine Sackgasse geraten, die kritische Situationen heraufbeschwören könne. Das Jahr 1913 wird sehr häufig in dieser ambivalenten Wahrnehmung beurteilt. Einerseits das prosperierende Russland, andererseits ein Zarenreich, das dann in den Ersten Weltkrieg hinein gerät. Es gibt keine Sicherungen, die das Land vor diesem Weg abhalten. Insofern würde ich diese aktuellen Auseinandersetzungen um Filme oder einzelne Symbole nicht überbewerten.
Dann lassen wir uns bei den Tatsachen bleiben. Reden wir über Präsident Putin. Er spricht ja gern von der großen russischen Vergangenheit. Man weiß nicht genau, bezieht er sich auf die zaristische oder die sowjetische Vergangenheit. Er redet vom verloren gegangenen Imperium, das er wieder aufbauen will. Er findet manches Mal sogar lobende Worte über Stalin. Gleichzeitig spricht er gern von der großen Zarenvergangenheit, von Peter dem Großen, von Alexander dem Dritten und eben nicht von Nikolaus dem Zweiten. Und das zeigt sich ja auch in der politischen Symbolik. Russland führt nach wie vor den Doppeladler im Wappen. Putin liebt den Glanz großer Paläste. Herr Barbarowski, Putin wird ja gelegentlich als neuer Zar tituliert und er zeigt sich ja auch gern an der Seite russisch-orthodoxer Würdenträger. Wird die tausendjährige Zarentradition tatsächlich eine echte Referenzgröße in Putins Russland und wie macht der Kreml sie sich zunutze?
Ja, also hier an dem Beispiel kann man ja gut sehen, dass Traditionen nicht gefunden werden, sondern dass Traditionen entworfen werden. Und Traditionen müssen auf eine Weise entworfen werden, dass man ihnen Glauben schenken kann. Man kann ja Menschen nicht einfach mit erfundenen Traditionen manipulieren. Insofern nutzt die Herrschaft schon einen Hinweis, der in dem Großteil der Bevölkerung attraktiv ist. Und damit meine ich, dass sich das Regime jene Elemente aus der russischen Geschichte heraussucht, die für Stabilität steht. Das ist im Umkehrschluss bedeutet, dass Figuren wie Lenin, wie Khrushchev, wie Gorbatschow und Jelzin passen nicht zur Legitimation von Stabilität und Autorität. Figuren wie Alexander III., Stalin oder Brezhnev aber eben schon. Und deshalb kann man ganz gut sehen, dass es darauf ankommt, die imperiale Größe und die Stabilität und Ordnung dieses großen Reiches zu inszenieren. Darum geht es. Und da greift man halt beliebig auf Traditionsbestände zurück, die dazu gut passen. Und Nikolai II. Passt nicht gut dazu. Der spielt nur insofern eine Rolle, als er Opfer der Anarchie und der Unruhe gewesen ist. Und deshalb steht ja auch Lenin und die Revolution nicht mehr in großem Kurs.
Bei dem Mischmasch der verschiedenen, sagen historischen Referenzgrößen oder Bilder, auf die zurückgegriffen wird, da kann einem ja manchmal schon ganz schwummrig werden. Es werden eben nur jene Teile, sagen, der Geschichte genommen, die nützlich sind, richtig zur, sagen, Generierung eines Bildes von Stabilität, aber eben auch zur Legitimierung einer autoritären und im Zweifel auch zunehmend repressiven Herrschaft eines mächtigen, wenn nicht sogar allmächtigen Staates, dem seine Bürger im Zweifel opferbereit und patriotisch zu dienen haben und nicht umgekehrt. All das passt ja in das Bild, das auch Putin von seiner Präsidialherrschaft zeichnet. Und wenn wir uns anschauen, wie russische Geschichte für das Massenpublikum aufbereitet wird, die sehr modern, 3D, digital, wunderbar gemachte Ausstellung Russland, meine Geschichte, die ja mittlerweile, ich glaube, in 17 russischen Städten zu sehen ist, unter Leitung der Kirche ja übrigens, die perpetuiert ja genau dieses Bild. Patriotismus Heroismus, Opferbereitschaft, Russland im Zweifel eine Festung von Feinden umzingelt, die wehrbereit ist und sich hinter ihrem sozusagen gottgesandten Führer und Präsidenten versammeln kann.
Die mediale Beschäftigung mit der Geschichte ist sozusagen die Kehrseite eines allgemeinen Desinteresses an der Geschichte. Der Geschichtsunterricht gehört zu den am wenigsten beliebten Schulfächern. Insofern ist die mediale Aufbereitung eine Art kompensatorische Geschichtserziehung, die versucht, also wenigstens einen Grundbestand an offiziell erwünschter Geschichtsbetrachtung zusammenträgt. Ansonsten ist der Geschichtsunterricht in den 90er Jahren teilweise völlig zusammengebrochen und ist im Augenblick in einem Zustand, der natürlich dazu prädestiniert, eine solche offiziell aufbereitete Geschichtsbetrachtung für bare Münze zu nehmen. Das ist für Historiker natürlich sehr unangenehm zu beobachten, aber es ist ein Bestandteil der Realität. Um nochmal auf Ihre Frage zum russischen Präsidenten als neuem Zaren zurückzukommen, das halte ich für überzogen. Putin ist daran interessiert, Russland als eine stabile Großmacht zu etablieren und Phänomene eines modernen Staatswesens zumindest nach außen zu vermitteln. Olympiaden und wie jetzt eben Weltmeisterschaften sind ein geeignetes Moment, hier international zu punkten. Das würde sich sehr schwer mit einem monarchistischen Zeremoniell vertragen.
Auf der anderen Seite ist die Inszenierung dieses Präsidenten nach außen ja schon eine sehr besondere, passiert ja auf besondere russische Weise. Wenn wir uns Interviews im russischen Fernsehen mit dem Präsidenten anschauen, wie er als einsamer, aber selbstbewusster, vorangehender Führer seines Landes, Führungspersönlichkeit seines Landes inszeniert wird, wie er selbst von seinem Amt als Berufung und als Schicksal spricht. Also da klingen schon Tonalitäten an, die durchaus an monarchisches oder zaristisches Gehabe erinnern können.
Ich glaube, wir können festhalten, wenn ich das richtig interpretiere, was Sie alle drei sagen, Putin ist also kein Nostalgiker. Er ist ein knallhart kalkulierender Geschichtspolitiker, der um die Macht der Tradition weiß.
Ja, ich würde es etwas anders sehen. Ich glaube, dass Putin eine moderne Figur ist, die mit der Inszenierung von Monarchien sehr wenig zu tun hat. Russland hat eine Tradition des unsichtbaren Herrschers. Und das war für das Vielvölkerimperium von großer Bedeutung, dass der Herrscher zwar allgegenwärtig war, dass man ihn überall sehen konnte auf Bildern, Plakaten, Statuen, dass er aber selten in der Öffentlichkeit auftrat. Die Figur des Volkstribuns ist völlig unbekannt in Russland. Weder Stalin noch seine Nachfolger und schon gar nicht die Zaren haben sich in der Öffentlichkeit als Politiker inszeniert. Und was Putin macht, erinnert mich sehr viel mehr an westliche autoritäre Führer wie Trump oder andere, die sich inszenieren als Männer der Tat, als Männer des Willens, als Leute, die den Primat des Politischen pflegen, die sich körperlich fit in der Öffentlichkeit zeigen und die den Leuten mitteilen, die Diktatur oder die autoritäre Ordnung ist eine, die Entscheidung nicht aufschiebt, sondern jetzt entscheidet und deshalb demokratischen Prozeduren überlegen ist. Das ist auf eine gewisse Weise zwar autoritär, aber in dieser Variante ein sehr modernes Phänomen und neu in Russland.
Das heißt also, dass diese Sichtweise, also wenn die zaristische Tradition für das heilige Russland, seine Unabhängigkeit vom wesensfremden und sündhaften Westen steht, das ist gar nicht mal eine antiwestliche Haltung, die das vor allem auszeichnet, sondern
ich weiß nicht, ob es eine antiwestliche Haltung ist. Es ist erstmal eine Haltung, die mit Traditionsbeständen spielt und das auf sehr geschickte Weise macht. Ob Putin davon überzeugt ist. Putin hat seit 2000 seine Auffassung darüber, was Europa ist, ständig geändert. Das, was er jetzt vertritt, hat er ja 2000 nicht vertreten. Das ist jemand, der damit auf sehr geschickte Weise umgeht und es versteht, dafür die Medien und die Instrumente, die Kommunikationsinstrumente geschickt einzusetzen. Das Spiel beherrscht er einfach sehr gut. Das kann man sagen.
Genau, es geht ja dabei ja gar nicht unbedingt darum, was Putin nun selbst glaubt oder nicht glaubt. Nö, also da können wir jetzt uns in Küchenpsychologie üben. Ich würde mich das dann im Zweifel auch nicht trauen, sondern es geht darum, natürlich auch, wie bestimmte Institutionen bestimmte Bilder sagen, inszenieren. Und da müssen wir, glaube ich, doch auch einmal sagen, über die russische orthodoxe Kirche und ihr Bild irgendwie sprechen. Also die Inszenierung Russlands doch als Nachfolger, sagen Byzanz, Moskau, das dritte Rom, wir erinnern dieses Stichwort. Und damit auch sagen, eigenständig und mit eigenem Wesen versehen, einer ganz eigenen Identität, die mit der West, in Anführungszeichen, europäischen Identität vergleichsweise wenig zu tun hat. Also diese Grenzziehung findet sehr wohl statt, auch sagen, für die russische Gesellschaft.
Unser Ausgangspunkt ist ja die Ermordung des Zaren, die hundertjährige Wiederkehr. Und wenn wir das noch einmal fokussieren, dann würde ich sagen, die Auseinandersetzung mit diesem Ereignis verweist auf einen wunden Punkt in der Geschichte und in der Geschichtsbetrachtung. Nikolaus II. Ist Opfer der Revolution geworden, aber voraus ging ein langer Prozess der Kompromittierung, der Skandalisierung von Herrschaft, der Diskreditierung und schließlich der Desakralisierung eines gesalbten Herrschers. Das ist etwas, was man durchaus ernst nimmt in der Gegenwart. Es muss vermieden werden, dass ein Herrscher kompromittiert wird, dass er lächerlich gemacht wird. Das sind alles ganz massive Entwicklungen, die spätestens im Ersten Weltkrieg einsetzen und Nikolaus den Zweiten, die gesamte Familie zu einer Lachgruppe machen. Das ist, glaube ich, etwas, was diesen wunden Punkt dieses 16., 17., Juli 1918 in Erinnerung ruft.
Das versteht man natürlich nur, wenn man im Blick hat, was nach der Perestroika in Russland geschah. Die Jahre des Chaos, der Anarchie, der Unordnung, das will man nicht wiederhaben. Und man will keine Figuren haben, die wie Gorbatschow auf lächerliche Weise demontiert wurden. Und da würde ich Herrn Katzer zustimmen. Genau in diesem Kontext muss man diese Nikolai-Diskussion lesen und verstehen.
Lassen Sie uns am Schluss noch einen Brückenschlag versuchen, der vielleicht gar nicht möglich ist. Helfen Sie mir dabei. Heute haben sich Wladimir Putin und Donald Trump in Helsinki getroffen. Und nach allem, was wir auch in dieser Sendung besprochen haben, es geht um den Konflikt zwischen Ost und West, zwischen zwei Präsidenten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kann man dieses Treffen ganz mit anderen Augen sehen? Hier der self-made man, dem Traditionen verhasst sind, dort der kalkulierende Geschichtspolitiker, der gerade um die Macht der Tradition weiß. Kann man sagen, da treffen zwei Herrschaftsverständnisse aufeinander, die unterschiedlicher ja gar nicht sein könnten?
Es gibt ja eigentlich gar keine traditionslosen Kontexte. Jeder Mensch steht in einem Kontext, steht an einem Ort, aus dem er gekommen und geworden ist. Das ist bei Trump ja nicht anders. Wir sprechen immer von dem Westen, von der westlichen Tradition. Wer sind die denn? Also es gibt ja in Polen, in Ungarn ganz andere Vorstellungen darüber, was Tradition, Nation oder Europa ist, als in Frankreich oder in England. Das hat sich doch längst aufgelöst. Wir sprechen immer noch davon, von dieser bipolaren Welt. Ich sehe die gar nicht. Ich glaube, dass Figuren wie Trump und Putin in ihrem Pragmatismus Machtfragen zu entscheiden, sich sehr viel näher stehen, als manche glauben.
Ich würde dies gerne unterstreichen. Ich glaube, da treffen zwei Männer aufeinander, die in ihrem Verständnis davon, sagen, wie Politik gemacht wird und wie Macht ausgeübt wird, doch vergleichsweise ähnlich sind. Nämlich sagen, zwei Männer, die sich in die Augen schauen und den Deal abschließen und dann gilt es. Also all das ganze andere drumherum, wie Parlamente, Rechtsstaat und sowas alles, im Zweifel ist es gar nicht so wichtig. Die Frage ist nur, sagen wir, dieses Spiel, wenn man das als Spiel einmal zynisch bezeichnen kann, wer dieses Spiel besser beherrscht. Im Moment gehen die Experten zumindest davon aus, dass der kühl kalkulierende Putin das doch besser kann als der amerikanische Präsident, der ja doch eher als Egozentriker beschrieben wird und in dessen Umgebung, wie es heißt, ja die Atmosphäre sagen, eines monarchischen sagen, Hofstaates herrschen soll. So schließt sich der Kreis.
Und Herr Katzer, Ihr Schlusswort, der Clash of Cultures. Er bleibt aus heute in Helsinki.
Es ist noch ein bisschen früh, mit diesen beiden Herrschern zwei Modelle zu verbinden. Bei Trump wartet man immer noch, dass er den entscheidenden falschen Schritt tut und aus dem Amt wieder katapultiert wird. Auch was er von seinem Amt eigentlich hält, ist uns noch vergleichsweise schleierhafter, würde ich sagen, unterscheidet sich der russische Präsident schon deutlich davon. Was die Entscheidungsfähigkeit und die Entscheidungsfreude beider betrifft, so würde ich auch einen Unterschied sehen. Trump, der sehr impulsiv auftritt, ohne es zu sagen, sich häufig korrigiert, während wir vom russischen Präsidenten, also zumindest dieses spontane Agieren, kaum kennen. Insofern ist es ein interessantes Treffen, das wir vielleicht vor dem Hintergrund unserer Diskussion noch ein bisschen genauer beobachten.
Sehnsucht nach dem Zaren-Russland zwischen Patriotismus und Propaganda. Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit der Autorin und Sternkorrespondentin Katja Gloger, dem Osteuropa-Historiker Professor Jörg Barbarowski von der Berliner Humboldt-Universität und Professor Nikolaus Katzer, Direktor am Deutschen Historischen Institut in Moskau. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.